Neo Mobility Podcast. Ich bin Juliane Schleicher und spreche im Deep Dive Talk mit erfolgreichen Autohaus-Unternehmern, Mitarbeitern und Experten über operative und strategische Autohandelsthemen und praxisnahe Beispiele. Für mehr Wissen und Handlungsempfehlungen für unsere Branche.
Der Deep Dive Talk wird präsentiert von Jareto, dem Kreditvergleichsportal für den Autohandel. Jareto bietet einen sekundenschnellen Vergleich, transparente Kreditangebote, versicherungsunabhängige Zinsen, eine einheitliche Antragsstrecke und vieles mehr. Mit Jareto sparen Sie Zeit und finden immer die besten Konditionen für Ihre Kunden, tagesaktuell und völlig kostenlos. Holen Sie jetzt mehr für sich und Ihre Kunden raus auf jareto.de.
Think like a Startup. Corporate Entrepreneurship im Autohaus. Hier ist der Neo Mobility Podcast, der Deep Dive Talk powered by Jareto mit einer neuen Folge und mit einem ganz spannenden Gast heute am Mikrofon weit weg auf Mallorca. Ich begrüße ganz herzlich Konstantin Niemann von Silvergrip Automobile. Herzlich willkommen.
Ja, hi Juliane, moin. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Stell dich doch den Zuhörerinnen und Zuhörern einmal ganz kurz vor zu deinem beruflichen Werdegang.
Also mein Name ist Konstantin Niemann. Ich bin Teil der Silvergrip Family sozusagen. Also ich bin jetzt die nächste Generation bei uns in der Silvergrip Gruppe. Wir sind ja oben in Schleswig-Holstein unterwegs und ich bin selber, bevor ich jetzt bei uns angefangen habe, im Grunde genommen auch einen ziemlich klassischen betriebswirtschaftlichen Werdegang im Grunde genommen durchlaufen. Also nach dem Abitur bin ich zum Studium nach Mannheim gegangen, habe da erstmal ganz basisbezogen Betriebswirtschaft im Bachelor studiert und nach den 3 Jahren dann habe da 2 Jahre lang Unternehmensberatung gemacht. Weil mit so einem Familienunternehmen im Background stellt sich natürlich immer irgendwie die Frage, will man da mitmachen und falls ja, wann? Und für mich war irgendwie latent schon klar, dass ich da Lust zu habe, aber ich habe gedacht, ich will erstmal irgendwie ein bisschen meinen eigenen Weg machen, habe deswegen auch erstmal woanders gearbeitet und habe dann aber festgestellt, es kann schon Sinn ergeben, es kann Spaß machen, es ist eine coole Branche, cooles Autohaus, was wir da haben. Und habe mich dann mit der Frage beschäftigt, wie ich es jetzt konkret mache und habe dann im Grunde genommen für mich erkannt, wenn ich ein Thema habe, wofür ich stehen kann und wo ich vielleicht auch so ein bisschen Wissensvorsprung meinen Altvorderen gegenüber, das ist natürlich dadurch, dass sie das alle ewig und 3 Tage machen, nicht einfach, aber habe dann eben ein Thema gesucht und dann einen Master angeschlossen zum Thema Entrepreneurship und bin danach wieder zurück nach Kiel, aber da auch erstmal nicht in den elterlichen Betrieb, sondern an Lehrstuhl und habe jetzt zum ganzen Thema Corporate Entrepreneurship dann 3 Jahre am Lehrstuhl promoviert. Und nach den 3 Jahren bin ich dann eben bei uns ins Haus eingestiegen und habe auf der einen Seite natürlich erstmal, ich schimpfe mich dann immer so ein bisschen, der erste Trainee, den es bei Silvergrip hier gab, weil ich mir dann so quasi so ein Trainee-Programm zusammengeschustert habe und geguckt habe, dass ich in alle Sparten, weil wir ja in so einem Autohaus ein sehr breites Geschäftsmodell haben von Vertrieb, aber auch Vertrieb, da stellt man sich vielleicht vor, wenn du eine Marke oder eine Sparte kannst, dann kannst du alle, so ist es natürlich nicht, sondern hat jede Marke ihre sozusagen Unterschiede und auch jede Sparte, ob es jetzt ein LKW sozusagen verkaufen, ist sehr anders als ein PKW verkaufen oder ein Transporter verkaufen. Und dann das ganze Thema Werkstatt und Teilegeschäft ist natürlich nochmal anders. Also sehr breites Geschäftsmodell, wo ich überall erstmal reingeschaut habe und dann nach so 2, 2,5 Jahren wiederum bin ich dann bei uns in die erste auch echte Führungsverantwortung gegangen und ja, mittlerweile bin ich seit über 5 Jahren da. Und als Geschäftsführer verantwortlich einfach fürs Thema Vertrieb, PKW-Vertrieb, ab Anfang nächsten Jahres auch noch Transportervertrieb, Marketing und natürlich unsere ganzen Digitalisierungsthemen, weil wir natürlich im Autohaus gucken müssen, effizienter zu werden, um den Ansprüchen der Hersteller gerecht werden zu können. Und da hilft Digitalisierung natürlich an manchen Stellen einfach, die Prozesse ein bisschen schlanker zu halten. Ja, das ist so ein bisschen mein Weg in die Firma. Wenn man vielleicht noch mal bei Silvergrip 1, 2 Dinge, was wir so machen, wo wir unterwegs sind, verlieren will, dann ist es im Grunde genommen so, dass wir als Familienunternehmen jetzt schon über 117 Jahre alt sind. Also wir sind 1907 gegründet worden, ursprünglich gar nicht als Autohaus, sondern eigentlich als Federschmiede. Also wir haben im Grunde genommen so, ich sag mal so Stoßdämpfer für Kutschen geschmiedet. Haben uns da über die Jahre so entwickelt, haben dann irgendwann mal Schiffstrailer gebaut, machen wir jetzt ja auch mittlerweile mit nicht mehr und sind jetzt ziemlich klassische Autohausgruppe hier in Schleswig-Holstein, Rendsburg, Itzehoe, Kiel, Neumünster, Bad Segeberg, also mittlerweile an 18 Standorten unterwegs und haben auch die ersten Projekte, weil in so einem Bundesland, wo nach oben Dänemark, nach Westen Wasser und nach Osten Wasser ist, wenn man gucken will, wie man sich weiterentwickeln kann, dann guckt man natürlich auch Richtung Hamburg. Wir haben jetzt erste Projekte beispielsweise im Truck-Bereich. Da haben wir die Vertriebsrechte für Ford Trucks, einen neuen Hersteller sozusagen, nicht nur für Schleswig-Holstein, sondern auch für Hamburg. Wir arbeiten da mit einem ganz kompetenten Servicepartner zusammen und gucken eben, dass wir uns weiterentwickeln. Die Kernmarke, um das vielleicht nochmal zu sagen, Kernmarke Böhm, das Zugpferd bei uns ist Mercedes-Benz. Das macht schon den größten Anteil aus. Wir sind jetzt mittlerweile so bei gut 550 Millionen Euro Umsatz. Da kommt schon ein großer Anteil eben aus den ganzen Mercedes-Benz-Sparten. Aber wir haben auch andere Marken auch schon relativ lange, wie beispielsweise, gut, Smart gehört ja bei Mercedes im Grunde genommen immer im Nebensatz mit dazu, aber auch, wie gesagt, auch eine voll eigenständige, mittlerweile sehr emanzipierte Marke. Und dann Dinge wie Renault, Mazda, Dacia, das sind Dinge, die wir auch als rechtlich eigenständige Firma unterhalb unserer Holding noch führen. Und mittlerweile auch, das ist ja auch ein Thema, was an der Branche nicht vorbeigeht, die ganzen neuen Hersteller aus Asien. Und da haben wir nach einem, ich sag mal, intensiven Prozess uns mit der Frage, ob und was wir da machen wollen, jetzt für die Marken MG und XPeng entschieden. Da hattest du, glaube ich, auch schon einen Podcast mit Mika Schade. Letztens mit dem in der Tat bin ich zusammen in China auf der Messe gewesen, um mal zu gucken, was machen die da alles und was ist vielleicht spannend. Und da sind wir ja zu ähnlichen Ergebnissen gekommen am Ende des Tages, dass die Marke wie XPeng, wie gesagt, voll sozusagen neuer, voll elektrischer Hersteller, sehr spannende Produkte, gute Software, um eben zu gucken, dass wir da unser Portfolio auch so ergänzen, dass wir da für die Zukunft gut aufgestellt sind. Genau, mittlerweile sind wir so 1000 Kolleginnen und Kollegen in der Gruppe und das ist natürlich auch schon ein ganz schönes Schlachtschiff sozusagen. Das Thema heute, Unternehmertum, Entrepreneurship, da geht es natürlich viel um Anpassungsfähigkeit, Flexibilität, Geschäftsmodelländerung, was sich immer so ein bisschen mit so einem großen 1000-Mann-Tanker irgendwie beißt. Aber das gerade ist das Spannende an Corporate Entrepreneurship, dass es eben versucht, diese beiden Dinge, also große etablierte Strukturen auf der einen Seite, gepaart eben mit der Frage, wie kann ich denn trotzdem irgendwie unternehmerisch sein und neue Dinge ein bisschen flexibel kreieren, zu kombinieren. Und von da fand ich das ganz spannend und glaube auch, dass das war eben auch der Punkt, weswegen ich gesagt habe, ich möchte mich damit auseinandersetzen und das bei uns reinbringen, weil es eben ein Thema ist, was total relevant für uns in der Branche und auch für Gruppen wie uns ist.
Also eine lange, traditionsreiche Familienunternehmensgeschichte. Steigen wir doch ein in das Thema Corporate Entrepreneurship. Es klingt erstmal ganz fancy. So, was ist es denn eigentlich? Was heißt es denn? Und warum ist es wichtig oder warum findest du es wichtig, es bei euch im Unternehmen auch anzuwenden?
Das Wichtigste zuerst, dieser Entrepreneurship-Begriff, der kommt ursprünglich aus dem Französischen. Entreprendre, das bedeutet im Grunde genommen eigentlich nur etwas unternehmen, etwas in Angriff nehmen sozusagen. Also dieses klassische Unternehmertum. Der Corporate-Begriff auf der anderen Seite ist ja sozusagen stellt dar, dass wir über im Grunde genommen eher große, etablierte Unternehmen, die vielleicht ein bisschen klassisch unterwegs sind, sprechen und das eben miteinander zu verbinden. Das ist das, worum es geht. Und am Ende des Tages kann man es auch mit unternehmerischem Denken und Handeln in bestehenden Unternehmen oder auch mit Geschäftsmodellentwicklung gleichsetzen. Und man muss nicht immer unbedingt diesen etwas sperrigen neudeutschen Begriff Entrepreneurship nutzen, sondern, wie gesagt, es beschreibt am Ende des Tages die Frage, wie kann ich eigentlich in einer großen Firma trotzdem irgendwie mein Geschäftsmodell ändern, um an neue Gegebenheiten, die ja immer von außen irgendwie kommen, anzupassen und dann auch neue Chancen zu nutzen oder zu kreieren. Warum ist es wichtig, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen oder warum habe ich es als wichtig empfunden? Es gibt in so einem Unternehmenslebenszyklus ja immer verschiedene Phasen. Wenn wir jetzt mal von dieser klassischen Gründungsphase mal, die wir dann meinetwegen 1907 irgendwann mal hatten, wegkommen, dann gibt es als nächstes immer irgendwie eine Wachstumsphase und dann gibt es eine Reifephase und dann gibt es immer so eine Phase im Laufe eines Unternehmens, wo sich die Frage stellt, ja, wie geht's weiter? Und wo im Grunde genommen vielleicht das Geschäftsmodell unter Druck kommt, wo neue Player kommen, wo man dann immer so am Scheideweg entweder dann in so eine Richtung Abschwungphase dann ganz im Worst Case Richtung Insolvenz unterwegs ist oder man ist eben in der Lage, sich ein Stück weit neu zu definieren, um neue Wachstumsphasen einzugehen, um das Geschäftsmodell weiterzugehen. Genau an diesem Punkt kommt eben immer die Frage auf, ja, ich habe im Grunde genommen ein Geschäftsmodell, ich habe Ressourcen und was kann ich jetzt eigentlich machen, um die so zu nutzen, dass ich auch weiterhin wettbewerbsfähig bin und das aber eben gepaart mit dieser Herausforderung, dass ich nicht auf einer grünen Wiese unterwegs bin, wo ich als Startup vielleicht von heute auf morgen alles umwerfen kann, wie in der ursprünglichen Gründungsphase, sondern wo ich eben eine Mitarbeiterschaft habe, wo ich vielleicht auch Strukturen habe, wo eine Mitbestimmung mit dabei ist, wo ich Ressourcen habe, wo ich laufende Kosten habe, die, wenn ich sie nicht kurzfristig bediene, mir echt Schwierigkeiten besorgen. Und da musst du eben ein bisschen anders vorgehen. Und da gibt es viele Beispiele, wo das nicht funktioniert hat. Also eins der klassischen, was wir dann immer irgendwie genutzt haben, ist natürlich dieses Nokia-Beispiel, die ja im Grunde genommen sehr große, sehr etablierte, sehr erfolgreiches Unternehmen waren, die dann im Grunde genommen diesen Umschwung zu Smartphones erstmal völlig verpennt haben. Und die sind jetzt zwar mittlerweile nicht pleite, wenn ich das richtig weiß, sondern machen nach wie vor irgendwie, sind nach wie vor Telekommunikationsinfrastrukturanbieter in, ich sag mal, Südamerika, auch vielleicht in anderen Ländern, aber dieser Hype, den es mal um Nokia gab, den gibt's um Nokia nicht mehr, sondern das sozusagen diese Nische oder diesen, das ist ja keine Nische, sondern diesen Bereich hat jetzt eben Apple eingenommen. Da gibt es ganz viele andere Beispiele, wo man eben ganz starke, etablierte Unternehmen dann doch hat einen Weg einschlagen lassen, der nicht mehr so erfolgreich war. Und da setzt eben Corporate Entrepreneurship an und versucht, Wege zu finden, diesem Beispiel nicht zu folgen, sondern zu gucken, dass man sich da eben auch weiterentwickelt.
Wie muss ich denn als Führungskraft agieren? Also gerade auch am Beispiel eines familiengeführten, traditionsreichen Autohauses, um Corporate Entrepreneurship sozusagen im Autohaus auch zu leben?
Ja, also das ist eine spannende Frage und das ist natürlich auch eine Frage, mit der ich mich sowohl in der Praxis als auch vorher während meiner Zeit am Lehrstuhl beschäftigt habe. Und im Grunde genommen ist meine Erkenntnis, die ich in meinem, weil ich habe, wie gesagt, verschiedene wissenschaftliche Papiere geschrieben und eins hat sich im Grunde genommen mit der Interaktion zwischen den Strukturen, die du als Autohaus oder als Unternehmen irgendwie schaffen kannst. Also zum Beispiel der Frage, wie viel Zeit räumst du deinen Mitarbeitern ein für kreative Gedanken oder wie viel finanzielle Ressourcen stellst du zur Verfügung, um neue Geschäftsmodelle zu etablieren oder wie stark steht meinetwegen das Top-Management dahinter, dass wir uns verändern wollen. Das sind ja so Rahmenbedingungen, die du als Unternehmen schaffen kannst. Und auf der anderen Seite geht's wie häufig im Leben oder wie häufig auch im Unternehmen immer um den Mensch, der irgendwie Dinge macht. Also die Frage, welche Mitarbeiter bringen denn vielleicht unternehmerische Fähigkeiten mit? Welche haben Lust, sich mit neuen Geschäftsmodellen auseinanderzusetzen und sich da einzubringen. Und die Erkenntnis in dem Forschungspapier, was ich damals hatte, ist, dass beides einen Effekt hat, unterschiedlich stark, aber dass insbesondere die Frage, welche Fähigkeiten und Eigenschaften die Mitarbeiter, die an solchen Projekten dabei sind, mitbringen, die zentrale Rolle spielt. Und auch wenn ich jetzt bei uns im Haus mal schaue, da gibt es den einen oder anderen, die bringen sich sehr stark in solche Dinge ein. Wir haben beispielsweise eine Tochtergesellschaft vor 2 Jahren gegründet, wo wir als Gruppe ein Stück weit Ressourcen zur Verfügung gestellt haben, wo aber 2 Kollegen aus dem Versicherungsbereich auf uns zugekommen sind, um miteinander zu gucken, wollen wir nicht eine autohausbezogene Versicherungsmakler bunden, weil im Autohaus gibt es von Kfz-Versicherung über Autohaus-Police, über so, ich sag mal, Mitarbeiter, Gesundheitsprogramme, ganz viele versicherungsbezogene Themen. Wenn ich mir das anschaue, dann liegt der mit Sicherheit größte Teil des Erfolgs, den wir bisher haben, daran, dass das 2 sehr unternehmerische Leute sind, die mit auch schon Rückschlägen umgehen konnten, die sich da aktiv einbringen. Also was ich immer sagen würde, man sollte schon einfach zusehen, Ausschau zu halten nach Leuten, die sozusagen diese Fähigkeiten, unternehmerisch zu sein, mitbringen, denen dann wiederum den Rahmen möglichst schaffen, dass sie das auch ausleben können und nicht unbedingt andersrum. Also einen Rahmen zu schaffen, aber die Leute nicht zu haben, das hilft, glaube ich, nicht so sehr, wie Leute zu haben, die im Zweifel auch dir so sehr ans Schienbein treten, dass sie sich den Rahmen schaffen, den sie brauchen, um Sachen zu machen. So, also von daher, am Ende des Tages, glaube ich, es geht schon sehr stark darum, dass du die richtigen Leute hast, die dann auch dieses Unternehmergehen ein Stück weit in sich tragen und zusehen, das Geschäftsmodell dann zu entwickeln.
Würdest du sagen, kann jeder ein Entrepreneur werden oder sein? Oder ist das auch ein bisschen typenabhängig? Oder ziehst du dich als Entrepreneur?
Na, also das sind ja jetzt 2 Fragen. Wenn wir mit der ersten starten, da würde ich sagen, jeder kann es versuchen. So, also ob das dann klappt oder nicht. Und das ist ja am Ende des Tages auch inhärent in solchen neuen experimentellen Dingen. Das kann man vorher nicht wissen. Und deswegen würde ich auch Teufel tun und sagen, es gibt den einen oder anderen, dem ich das nicht raten würde. Sondern wenn man da Lust zu hat, sich da einzubringen, da muss man es versuchen. Wobei man fairerweise natürlich sagen kann, es gibt gewisse, ich sag mal, Persönlichkeitseigenschaften, Charaktereigenschaften auch, die dann die Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert, begünstigen. So, da, wie gesagt, gibt es auch mannigfaltige Forschung dazu, dass Dinge wie eine gewisse Risikoorientierung, eine gewisse Bereitschaft dazu, Risiko einzugehen und auch gewisse Problemlösungsfähigkeiten, das wiederum hat jetzt nicht jeder Mensch in der gleichen Ausprägung. Solche Eigenschaften mitzubringen, wiederum macht es wahrscheinlicher, dann mit so einem Geschäftsmodell auch klarzukommen und das auch erfolgreich machen zu können. Aber ich würde trotzdem erstmal jeden ermutigen, insbesondere auch junge Leute, erstmal ermutigen, das zu tun, weil solche Fähigkeiten sich ja auch entwickeln können. Und wenn man da vielleicht einen guten Mentor hat, dann auch was abfärbt. Also von daher, wie gesagt, es gibt gewisse Eigenschaften, wo man schon, wenn man sich die selber als Führungskraft die Frage stellt, auf wen setze ich, dann kann man vielleicht nach Eigenschaften Ausschau halten. Aber wenn da, ich sag mal, Ambitionen ist, was zu tun, dann würde ich auch immer versuchen, da auch Fehler machen zu lassen und mal sich da auszuprobieren. Und mit Blick auf die Frage, ob ich mich selber als Entrepreneur bezeichnen würde, da würde ich witzigerweise im Grunde genommen eigentlich eher sogar Nein sagen, weil für mich ehrlicherweise dieser klassische Entrepreneurship-Begriff schon eher mit Menschen zusammengebracht wird, die dem Grunde genommen von Null starten, also die jetzt keine Ressourcen haben, sondern wirklich sich erstmal alles zusammensammeln, ja, um dann ein Geschäftsmodell aufzubauen. Und das ist bei mir ja im Grunde nicht der Fall. Wir haben ja schon eine ziemlich große Firmengruppe, wo wir auf gewisse Ressourcen wie Mitarbeiter, Netzwerk und so weiter zugreifen können. Natürlich, plus ich ja am Ende des Tages auch anders als so ein Entrepreneur ein Tagesgeschäft habe, weil ich muss eben auch gucken, dass das Geschäftsmodell, was heute läuft, effizient und erfolgreich läuft. Nur darüber hinaus im Grunde genommen mich in Geschäftsmodelle oder neue Themen einzubringen, was bei einem Gründer ja zumindest in dieser frühen Gründungsphase auch nicht unbedingt der Fall ist. Man muss auch sagen, es gibt mit aber wenn man sich so LinkedIn anschaut, wahnsinnig viele Leute, wo dann irgendwie Entrepreneur draufsteht, wo ich dann immer sagen würde, naja, also ist auch ein bisschen vielleicht inflationärer Umgang mit diesem Begriff, weil er vielleicht auch für manche fancy klingt. Oder wie gesagt, muss das jeder vielleicht für sich ein bisschen beurteilen.
Und du hast ja jetzt gerade schon ein Beispiel gebracht mit dem Versicherungsunternehmen, das gehört quasi eine Ausgründung aus eurem Autohaus. Kannst du noch ein paar Beispiele nennen?
Also, ich sag mal, um da vielleicht nochmal an diesem Corporate Entrepreneurship-Begriff sich oder an der Definition sich nochmal entlang zu hangeln, ist, man kann es im Grunde genommen in zwei verschiedene Blöcke aufteilen, die dann jeweils beide auch was mit Innovationen zu tun haben. Wir wollen jetzt gar nicht so breit so einen Innovationsbegriff definieren. Das ist auch manchmal nicht einfach, weil man da unterschiedliche Dinge drunter verstehen kann. Aber am Ende des Tages, diese beiden Blöcke, von denen ich spreche, ist auf der einen Seite eben genau dieses Thema Ausgründung, was sich dann so auch in dem neudeutschen Fancy-Begriffs, in der Begriffsnomenklatur zu bleiben, Corporate Venturing bedeutet also eine Neugründung von einer neuen Gesellschaft, die dann vielleicht sich mit einem Geschäftsmodell, meinetwegen wie diesen Makler, den wir da gegründet haben, beschäftigt. Ein weiteres aus meiner Sicht wirklich schönes Beispiel im Zusammenhang mit Automobil ist die Firma Luke, die einen Joint Venture gegründet hat mit einem Partner zusammen zum ganzen Thema Batterie Recycling, weil sie am Ende des Tages festgestellt haben, dass wir im Autohaus natürlich viel Kontakt zu Kunden, zu Autos irgendwie haben und die Frage, wie kann ich jetzt an der Recycling-Wertschöpfungskette partizipieren, etwas wiederum ist, was die eigenen Kompetenzen natürlich im Autohaus übersteigt und dann mit einem Partner zusammenzuarbeiten, um zu gucken, an der Wertschöpfungskette dran zu bleiben. Das ist eben aber auch ein Beispiel dafür, gemeinschaftlich oder vielleicht auch selbst eine neue Firma zu gründen, die dann an sozusagen ergänzenden Bereich ansetzt. Und auf der anderen Seite gibt es dann, wenn man sich eher mit den aktuellen Strukturen und innerhalb derer Sachen neu machen beschäftigt, dann spricht man mehr von diesem Begriff Strategic Renewal, also strategische Erneuerung. Und ganz klassische Beispiele, diese ganzen neuen Marken sind. Weil auch am Ende des Tages, wenn ich jetzt auf unser Haus schaue, dann und so eine neue Marke, die wir zwar schon in unsere normalen Strukturen aufnehmen, aber damit sprechen wir, und das sehen wir jetzt auch in den ersten Monaten, wo wir es tun, natürlich neue Kundengruppen an, die wir so in der Form in der Vergangenheit jetzt nicht hatten, sind eben mit einem neuen Produkt, mit einem eigenen Wertversprechen unterwegs und haben natürlich damit schon geguckt, dass wir uns auf diese Einflüsse von außen einstellen und die Chancen darin sehen und nutzen, aber eben jetzt nicht eine neue Firma dafür gegründet, sondern einfach unsere strategische Ausrichtung innerhalb des Kernbetriebs ein Stück weit angepasst. Jetzt auch nicht total radikal, das ist auch immer die Frage, wie radikal ist so eine Neuerung? Da würde ich jetzt sagen, ist eine neue Marke aufnehmen, nicht wahnsinnig radikal, sondern eher so eine sozusagen leichte Anpassung. Aber eine, die natürlich über die Zeit schon auch den Erfolg eines Unternehmens mitdefinieren kann. Was wir für uns beispielsweise auch sehen. Wir haben, das ist jetzt deutlich vor meiner Zeit, irgendwie vor 50, 60 Jahren, als wir uns für Renault entschieden haben, als sozusagen zusätzliche Marke in der eigenen Struktur. Da waren wir eigentlich schon mit einem anderen Hersteller, ich nenne jetzt keinen Namen, relativ weit, hatten das Autohaus schon halb hochgebaut und haben dann, weil wir gesagt haben, nee, wir sehen eigentlich doch mehr Zukunft bei Renault, haben wir gesagt, nee, wir ziehen doch mal eine andere Flagge lieber hoch. Und wir haben jetzt gerade dieses Jahr feiern wir gerade 50-jähriges Jubiläum mit Renault. Also Renault bei Silvercrypt sich ja als ganz erfolgreich herausgestellt. So, wer weiß, wie das anders gelaufen wäre, aber eben auch da zu gucken, Marktportfolio anzupassen, ist etwas, was sozusagen auch zu diesem ganzen Thema Corporate Entrepreneurship dazu gehört. Ja, dann gibt es mit Sicherheit, da könnten wir jetzt einen ganz eigenen Podcast darüber machen, welche und was für spannende Beispiele es in der Autohaus-Szene gibt zum Thema neue Geschäftsmodelle. Aber um vielleicht noch eins zu nennen, sozusagen auch das ganze Thema rund um das Thema Finanzdienstleistung. Da gibt es mittlerweile ja relativ große, auch europäische Handelsgruppen, die zwar ursprünglich aus dem Autohaus-Geschäft kommen, aber wenn man sich den einen oder anderen mal anschaut, eine eigene Leasinggesellschaft beispielsweise gegründet haben, wo der Hauptteil des Ertrags und Umsatzes dieser Gruppen mittlerweile aus dem Leasinggeschäft kommen. Das ist auch ein sehr klassisches Beispiel für Corporate Entrepreneurship, in dem Fall wahrscheinlich eher Corporate Venturing, weil sie damit sicher eine eigene Gesellschaft rausgebastelt haben. Hat zwar einen Bezug, und auch das ist immer die Frage, wie stark müssen solche Dinge einen Bezug zum Kerngeschäft haben. Das hängt auch immer alles von der eigenen Strategie ab. Aber häufig sieht man eben, dass Strategien verfolgt werden, wo man mit den neuen Dingen, die man macht, irgendwie auch eine gewisse Synergie zum Kerngeschäft. Und das ist bei sowas wie einer Leasinggesellschaft natürlich ziemlich offensichtlich, dass das miteinander gut harmoniert. So, das sind, wie gesagt, so die großen Beispiele. Und dann, auch vielleicht nochmal, um auf Silvercrypt zurückzukommen, gibt es natürlich auch, wenn man sich diese ganzen Digitalisierungsthemen anschaut. Wir haben jetzt zum Beispiel unseren ganzen After-Sales-Prozess von der Kundenunterschrift über die Werkstatt hin zur Abrechnung komplett digital. Also es fliegt da kein Papier mehr durch die Gegend, sondern die Monteure haben iPads und vorne, wie gesagt, gibt es die Unterschrift per Tablet und hinten die Abrechnung ist auch digital. Das sind natürlich auch Dinge, die im Grunde genommen so mit Unternehmertum beziehungsweise Geschäftsmodellveränderung, weil wir dann darüber natürlich eine Datenbasis schaffen, der wir dann wieder neue Dinge machen können, auch zusammenhängen, die man manchmal vergisst, weil auch im Grunde genommen solche prozessualen Digitalisierungsthemen können eine gute Basis dafür sein, das Geschäftsmodell anzupassen. Da machen wir natürlich bei sowohl bei Silvercrypt als auch in der ganzen Branche, ist da wahnsinnig viel in Bewegung, was jetzt dieses ganze Thema Digitalisierung angeht.
Also haben wir ja zum Teil auch schon in der Branche viele Corporate Entrepreneurs sozusagen. Ja. Es geht ja auch nicht immer darum, auf Teufel komm raus, was auszugründen, was Neues zu machen, sondern glaube ich ja eher um das Thema immer zu schauen, wie entwickle ich mich weiter. Ich glaube, Agilität ist ein Begriff, innovativ zu sein und wie gesagt zu schauen, wo geht die Reise hin und wie kann ich mich zukunftssicher ausstellen. Als Learnings oder so ein bisschen als Wissen to go für die Hörerinnen und Hörer. Wenn jetzt ein Händler oder eine Händlerin sagt, oh, das ist ein spannendes Thema oder das ist eine spannende Art, mein Unternehmen vielleicht auch zu führen. Was würdest du als erste Schritte empfehlen?
Also da würde ich im Grunde genommen, abgesehen jetzt davon, sozusagen, wenn man seine Mitarbeiter einspannen will, zu gucken, wo habe ich sozusagen Leute im Unternehmen, denen ich zutraue, mit unternehmerischen Dingen klarzukommen. Das ist auf jeden Fall ein Tipp. Muss man sagen, was für mich eigentlich ganz spannend war, und so gehen wir da auch ran, ist, und da würde ich da auch nochmal vielleicht einen Begriff aus der Theorie mit reinbringen, dass man einem sogenannten Effectuation-Ansatz folgen kann. Der klingt auch wieder sehr sperrig, aber das, was dahinter gemeint ist, das ist im Grunde genommen relativ simpel, dass man mittlerweile und Entrepreneure häufig sieht, die sich im Grunde genommen sehr viel mit der Frage beschäftigen, was kann ich, wen kenne ich, was habe ich für Ressourcen zur Verfügung, was kann ich damit eigentlich anstellen, statt dass man sich irgendwelche abgedrehten Geschäftsmodelle überlegt und versucht, die Ressourcen zusammenzusammeln, um dann dahin zu kommen, sondern dass man einfach mit dem anfängt, was man heute hat. Und wenn du Autohausunternehmer bist, dann hast du Standorte, dann hast du Mitarbeiter, dann hast du Kunden, die verschiedene Bedürfnisse vielleicht haben. Und dann kann man sich die Frage stellen, okay, was kann ich damit eigentlich zusätzlich anstellen? Und so ist es zum Beispiel mit unseren beiden Geschäftsmodellen letztendlich gelaufen. Wir haben wahnsinnig viel Kontakt zu Leuten, die Autos kaufen. Und ja, was brauchen die noch? Ja, die brauchen auch alle eine Versicherung. So, dann ist es im Grunde genommen keine Raketenwissenschaft mehr, sich zu überlegen, okay, dann muss ich jetzt noch einen haben, der das irgendwie kann und dann verbinde ich das alles miteinander und gucke, dass ich irgendwie das Geschäft von der zum Laufen bekomme. Und da gibt es mit Sicherheit im Autohaus, das hängt auch wieder alles von der Region ab, wo man ist, von den Partnern ab, mit denen man da zusammenarbeitet, vielleicht heute schon. Aber wenn man sich mal bewusst macht, dass man schon ganz viel hat und sich die Frage stellt, was kann ich eigentlich mit diesen ganzen Ressourcen machen und wo muss ich vielleicht was Kleines ergänzen, um ein zusätzliches Thema entwickeln zu können, dann liegt da, glaube ich, schon ganz viel Potenzial drin. Und da muss man nicht wahnsinnig lange irgendwelche großen Geschäftsmodell-Brainstorming-Runden machen. Das kann man auch als Unternehmer ganz einfach zu Hause bei einer Tasse Kaffee, wie man so schön sagt, sich mal überlegen, wo kann ich eigentlich vielleicht irgendwie, zu welchen Ressourcen kann ich eigentlich vielleicht irgendwie Kapital schlagen. Das war mir ehrlicherweise vorher nicht so bewusst. Das ist jetzt nicht der einzige Punkt, aber einer der spannenden Punkte, die ich da aus meiner Zeit mitgenommen habe, weil ich finde, Gründung, wenn man hinten raus drauf schaut von Unternehmen, dann wirkt das schon immer alles ziemlich krass, wie man so darauf gekommen sein kann und so weiter. Aber wenn einem klar wird, dass Unternehmer häufig so vorgehen, Step by Step in so einem iterativen Prozess und nicht so das Endergebnis gleich vorne fertig hatten, sondern einfach ausprobieren und lernen und anpassen, dann sagt man, ja gut, dann ist der erste Schritt gar nicht so schwer und dann muss ich nicht gleich eine krasse Geschäftsidee haben, sondern dann kann ich einfach mal anfangen, Dinge neu zu machen. Das ist, glaube ich, mit der Bereitschaft gepaart, wenn man da Lust so hat, ein ganz guter Weg einfach mal zu starten.
Also am Ende wieder Think Like a Startup, einfach aus einer vielleicht kleine Idee heraus zu gucken, kann ich es mit meinen Ressourcen, wie du sagst, mit meinen Mitarbeitern und mit welchen Mitarbeitern einfach mal machen, einfach versuchen umzusetzen, ohne vielleicht groß schon mal einen Businessplan aufzustellen für die nächsten 3 Jahre und darauf rumzudenken, Ja, vielen Dank. Ich glaube, das ist ein Thema, da kannst du stundenlang noch erzählen und Beispiele bringen. Ich danke dir jetzt erstmal für deine Zeit, wünsche dir dann für den Rest des Jahres einen erfolgreichen und wenig stressigen Jahresendspurt für dich und dein Team.
Ja, Juliane, vielen, vielen Dank.
Alles Gute für dich. Tschüss.
Tschüss.